jetzt SWR1-Leute der Radiotalk als Podcast mit Petra Zundel.
Gesunde Luft, intakte Natur, saubere Energie. Wir achten auf unsere Umwelt und genau das macht unser Leutegast heute Vormittag, Professor Beate Jessel, hauptberuflich. Sie ist die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz. Guten Morgen, Frau Jessel.
Grüß Gott, Frau Zundel.
Ihre Behörde steht ja nun nicht unmittelbar im Licht der Öffentlichkeit. Welche Aufgaben hat denn genau das Bundesamt für Naturschutz?
Nun, wir sind eine Behörde, die zum Bereich des Bundesumweltministeriums gehört und haben einen sehr breiten Aufgabenbereich. Da gehören zunächst eine ganze Reihe von Vollzugsaufgaben hinzu, zum Beispiel im internationalen Artenschutz, wenn es um die Ein- oder Ausfuhr von geschützten Tier- oder Pflanzenarten geht. Oder sollten Sie zum Beispiel vorsichtig sein, wenn Sie sich an Ihrem Urlaubsort eine schöne Kette kaufen, die aus geschützten Korallen besteht. Die dürfen Sie nämlich nicht einführen. Und wenn Sie es tun, dann würden Sie es mit uns zu tun bekommen, weil wir das dann nämlich einziehen und entsprechend ahnden müssen. Wir haben aber auch noch eine ganze Reihe positiver Aufgaben. Wir sind sehr tätig, sehr aktiv im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, der Umweltbildung, beschäftigen uns mit Schutzgebieten, welche Anforderungen sind in Deutschland an Schutzgebiete bei der Ausweisung. Wir sehen aber den Naturschutz jetzt nicht nur auf Naturschutzgebiete oder Nationalparke eingeschränkt, sondern sagen auch das Thema nachhaltige Landnutzung. Welche Anforderungen sind an eine nachhaltig und naturverträglich wirtschaftende Land- und Forstwirtschaft zu stellen. Das ist uns ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und dann haben wir noch einen Zuständigkeitsbereich weit draußen vor der Küste. Es gibt die sogenannte ausschließliche Wirtschaftszone. Das ist die Zone zwischen 11 und 200 Meilen vor der Küste. Da sind wir die unmittelbar zuständige Naturschutzbehörde, wenn es um die Ausweisung von Windparks, um die Genehmigung von Erdkabeln und dergleichen geht. Man muss nämlich nicht glauben, dass das Meer dort ruhig ist. Da spielt sich eine ganze Menge ab. Oder last but not least, wir haben eine sehr schöne Außenstelle ganz oben im Norden der Republik, die Insel Film bei Rügen. Dort sitzt unter anderem unsere internationale Naturschutzakademie und sie führt pro Jahr 80 verschiedene Veranstaltungen mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ganz verschiedenen Themen aus aller Welt durch.
Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit dem Umweltministerium aus? Versorgen Sie die Politiker mit Know-how? Kann man das so simpel formulieren?
Sowohl als auch. Wir bekommen natürlich jede Menge Arbeitsaufträge, die dann häufig auch sehr kurzfristig zu erledigen sind. Wir betreiben aber auch das, was man angewandte, wissenschaftsbasierte Politikberatung nennt. Das heißt, wir erarbeiten Empfehlungen für die Politik. Nehmen wir nur als ein ganz aktuelles Beispiel das Thema Flussauen und Überflutungen. Wir hatten ja jetzt erst dieses Jahr im Mai und Juni in vielen Bundesländern sehr starke Überflutungen. Baden-Württemberg war hier ja zum Glück weniger betroffen. Und hier können wir auf sehr langfristige und bundesweite Untersuchungen zurückgreifen, mit denen wir zum Beispiel zeigen können, dass uns bei unseren Flussauen sehr viel Raum verloren gegangen ist. Nur noch ein Drittel der Flussauen sind wirklich noch vom Wasser durchströmt und können sagen, also hier ist wirklich akuter Handlungsbedarf und wir können das auch deutlich verorten, wo genau das bundesweit eben der Fall ist.
Bei uns in Baden-Württemberg wird ja gerade heftig um den Nationalpark Nordschwarzwald gerungen. Warum ist es so wichtig, ein Gebiet besonders zu schützen und auch noch mit diesem Label Nationalpark zu versehen?
Nun, wir haben in Deutschland ja bereits 14 Nationalparke. Wenn man sich jetzt aber einmal anschaut, wie sie sich verteilen, räumlich auf der Karte verteilen.
Ja, wir haben noch keinen,
dann, in richtig, dann ist der Südwesten, das ist nicht nur Baden-Württemberg, sondern auch Rheinland-Pfalz. Auch dort ist man ja mit diesem Thema zugange. Da sind noch deutliche Lücken. Nationalparke, das sind großräumige Flächen. Es ist auch unsere strengste Schutzkategorie, wo wirklich die Natur Natur sein soll. Sie soll sich selber überlassen bleiben, denn es gibt viele Lebewesen, die häufig gar nicht so auffällig sind, aber Pilze, Flechten, totholzbewohnende Käfer bis hin aber zu größeren Arten wie Wildkatze und Luchs, die wirklich auf solche großräumigen Gebiete auch angewiesen sind. Und es ist wichtig, die Natur eben nicht nur in unserer Kulturlandschaft zu schützen, sondern eben auch, dass wir solche Nationalparke haben. Und in Baden-Württemberg, dort ist momentan noch eine Lücke, die hoffentlich auch irgendwann einmal gelingen wird zu schließen.
Die Emotionen kochen da natürlich hoch, wenn Menschen betroffen sind von einem Nationalpark, weil es ja zum Teil auch Eingriff hat in ihre ganz persönlichen, privaten, beruflichen Interessen. Hier in Baden-Württemberg ist das so, da gibt es vehementen Widerstand, in anderen Gebieten natürlich genauso. Mhm. Inwiefern gehen Sie denn auf diese Interessen ein? Die sind ja zum Teil durchaus auch berechtigt.
Ja, es ist ganz wichtig, bei der Ausweisung eines Nationalparks die Menschen vor Ort einzubinden, mit ins Boot zu nehmen. Das ist aber eine Sache, die ist wirklich vor Ort zu leisten, im jeweiligen Bundesland, in der jeweiligen Region, den Menschen auch ihre Vorbehalte zu nehmen. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Brennholzwerbung, also das Sammeln von Brennholz. Da haben viele Anlieger eines Nationalparks häufig die Befürchtung, oh, da wären wir ja jetzt ausgesperrt, wir dürfen da nicht mehr hinein und unser Holz sammeln. Aber genau dafür lassen sich auch Lösungen finden, wenn man vernünftig ansetzt, indem man zum Beispiel in naher Umgebung hier Ausweich- und Ersatzflächen eben bereitstellt, wo eben dieses Brennholzsammeln auch weiterhin möglich ist. Also es ist ganz wichtig, die Menschen vor Ort hier frühzeitig und umfassend mit ins Boot zu nehmen.
Und wenn die trotzdem nicht wollen?
Die beiden letzten Nationalparke, die in Deutschland ausgewiesen wurden, das waren im Jahr 2004 die Eifel und der Kellerwald. Mittlerweile im Übrigen haben sich beide zu Alleinstellungsmerkmalen für ihre Region entwickelt. Wenn man heute vom Kellerwald spricht, dann meint man den Nationalpark eigentlich. Und bei der Eifel ist es nicht anders. Sie bringen auch gehörig Wertschöpfung in die Region. Und auch beim Kellerwald war es ein ganz langer, fast über sich über 20 Jahre hinziehen. Prozess. Man hat versucht, die Leute zu überzeugen, bis dann auch irgendwann mal die Politik gesagt hat, so, jetzt machen wir das, jetzt schreiten wir zur Tat und richten diesen Nationalpark ein. Man muss in der Rückschau sagen, das war ein Glücksgriff insoweit, weil mittlerweile hat sich das dort alles beruhigt. Die Leute kommen, um diesen wilden Wald zu sehen und wie er sich entwickelt. Ich denke einmal, da wird vieles auch eine Frage der Zeit sein.
Windenergie, das ist ja eigentlich eine feine Sache. Man baut dort, wo es windig ist, Windräder, vielleicht in der Nordsee, und transportiert dann den Strom dorthin, wo er gebraucht wird. Soweit die Theorie. Beate Jessel vom Bundesnaturschutzamt in Bonn. So ganz einfach ist die Sache natürlich nicht, denn diese Windparks auf hoher See stören die Tiere, die Schweinswale zum Beispiel. Können Sie uns das mal genauer erklären? Was ist denn da los?
Nun, vielen ist es zunächst einmal gar nicht bewusst, dass wir auch ja bei uns in Deutschland, in der Nordsee und noch in einer ganz kleinen Population, die wirklich sehr stark gefährdet ist, auch in der Ostsee, eine heimische Walart haben. Das ist dieser Schweinswal. Er sieht so ein bisschen aus wie der Delfin. Das sind Säugetiere, die sich im Wasser durch Sonarschall, also durch Unterwasserschall, orientieren, sowohl was die Nahrungssuche betrifft, als auch wenn die Mütter ihre Kälber haben. Und deshalb werden diese Tiere durch Lärm, der kommt im Übrigen nicht nur, wenn Windparks errichtet werden, die werden nämlich in der Regel gerammt, die Fundamente, sondern auch durch den Schiffsverkehr und durch andere Geräuschquellen, werden sie beeinträchtigt.
Wann entsteht denn dieser Lärm? Nur beim Bau dieser Windparks oder ist es auch dann, wenn die Dinger in Betrieb sind?
Wenn sie in Betrieb sind, dann nicht. Da muss man eher darauf achten, dass ein solcher Windpark jetzt nicht unbedingt dort errichtet wird, wo ein Hauptzugkorridor von Vögeln ist, von Zugvögeln. Aber da lässt sich auch viel steuern durch eine überlegte Planung. Das Problem macht in der Tat die Bauphase. Und auch dort befinden sich mittlerweile alternative Techniken in Entwicklung. Man kann die Pfähle zum Beispiel auch bohren. Dann entstehen keine so lauten Geräusche oder es gibt sogenannte Schwerkraftfundamente. Dann wird ein großes Fundament eben auf den Meeresgrund gesenkt, durch die sich dieser Lärm vermeiden lässt. Schweinswale sind streng geschützte Tiere nach europäischem Artenschutzrecht. Und wir müssen eben schon sehen, dass wir hier diese Bestimmungen entsprechend einhalten.
Jetzt wollen wir einerseits sauberen Strom, aber andererseits müssen wir auf die Tiere achten. Also das ist schon schwierig, nicht? Das ist so ein Eiertanz für Sie auch ein bisschen dann, ne?
Das ist es, aber ich sage einmal und greife das den Begriff nochmal auf durch eine überlegte Planung, wenn man guckt, wo genau wählt man denn den Standort für eine solche Windkraftanlage oder auch wenn man überlegt, dass hier eben nicht an jedem Punkt gleichzeitig gerammt wird. Wir nennen das Bauzeitenmanagement, dass der Schall eben in entsprechenden Grenzen bleibt.
Wie ist dann der Stand der Dinge? Wie viele Parks haben wir schon und welche sind schon im Bau oder demnächst im Betrieb?
Also da tut sich eine ganze Menge. Wir haben einige wenige Windparks, die schon in Betrieb sind. Es sind damit zusammen etwa 30, die bereits genehmigt sind. Aber wir haben weitere 100 Offshore-Windparks, für die die Genehmigungen noch anstehen. Man muss sich da also schon gut überlegen, wo man welche Anlage realisiert. Denn auch das muss man sagen, da stehen enorme Investitionssummen dahinter. Ein solcher Windpark kostet etwa 1 bis 1,5 Milliarden Euro. Ich muss aber auch sagen, ich sehe momentan auch gar nicht so sehr die Notwendigkeit, den Bau der Offshore-Windparks so sehr zu forcieren, denn der Ausbau der Windkraft an Land schreitet sehr gut voran. Da sind wir, was unsere energiepolitischen Ziele angeht, sogar sehr gut im Soll, wenn wir uns die Zielmarken anschauen, die jetzt für 2020 und danach anstehen.
Saubere Energie gegen Landschaftsschutz. Wenn wir Strom aus Windenergie wollen, dann müssen ja schließlich irgendwo auch Windräder gebaut werden. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Landschaft. Beate Jessel, Chefin des Bundesamtes für Naturschutz, wie erleben Sie denn die aktuelle Diskussion?
Nun, insoweit zwiespältig, weil wir zum einen ja sehen und wissen, wir können das auch durch Untersuchungen, die wir gemacht haben, belegen. In der Bevölkerung ist eine ganz hohe Akzeptanz für die Energiewende, aber auch eine sehr hohe Wertschätzung für Natur. Wir führen alle 2 Jahre eine sogenannte bundesweite Naturbewusstseinsstudie durch. Das ist eine bundesweite Erhebung. Und aus dieser Studie wird sehr klar, die Leute wollen beides. Sie wollen saubere Energie, zeigen eine sehr hohe Zustimmung. Es sagen über 80% zum Beispiel Windenergie an Land finden wir gut. Es sagen aber auch ähnlich hohe Werte und sogar noch höher, bis über 90% intakte Natur ist für uns wichtig. Sie ist für uns essentiell, auch für unser geistiges, für unser seelisches Wohlbefinden. Jetzt wissen wir aber alle, wenn nun diese Windkraftanlage vor der eigenen Haustür oder auch nur in Sichtweite der eigenen Haustür realisiert werden soll, gebaut werden soll, dann sieht es häufig anders aus. Dann schlagen häufig die Emotionen und die Vorbehalte hoch. Es geht dabei um Landschaft, um Heimat, dass auch die landschaftliche Identität erhalten bleibt. Es werden aber häufig auch bestimmte Arten ins Feld geführt, aber sie sind auch zum Teil auch wirklich betroffen. Greifvögel etwa wie der Rotmilan oder hier in Baden-Württemberg das Auerwild. Auch da muss man wieder sehen, dass man den Leuten zum einen erklärt, warum ist gerade hier ein guter und sinnvoller Standort für eine Windkraftanlage. Und man sollte schauen, dass man eben sie nicht gerade dort errichtet, wo eben sei es besonders empfindliche Landschaftsbilder betroffen sind oder eben besonders empfindliche Arten hier auch in Beeinträchtigung gezogen werden.
Das Phänomen ist natürlich da, dass man sagt, einerseits will ich das, aber nicht bei mir. Nicht? Ja. Das passt ja auch irgendwie
heißt
nicht
das. Zusammen. Not in my backyard.
Genau. Ähnlich ist es ja auch mit dem Anbau von Getreide oder Mais für Biomasse. Ja, das ist ja auch, führt ja zu Monokulturen. Das kann ja nun auch nicht in Ihrem Interesse sein. Ne?
Also der Anbau von Mais für die Biogaserzeugung hat ja in verschiedenen Regionen in Deutschland, ich denke hier an den Nordwesten, ich denke aber auch in bestimmte Bereiche, die sich an das Allgäu zum Beispiel anschließen, mittlerweile in der Tat Grenzen erreicht, wenn über 50% der Ackerfläche in einzelnen Landkreisen hier nur noch Mais angebaut wird und zwar in Monokultur ohne Fruchtwechsel dazwischen, dann ist das aus ökologischer Sicht in der Tat bedenklich.
Die Landwirte freuen sich. Da können sie ja viel Geld mit verdienen. Nicht? Das ist ja lukrativ. Ne?
Ja, nur es war in interessanter Weise vor einigen Tagen in der Presse die Meldung, dass ein Maisschädling aufgetaucht ist, der sogenannte Maiswurzelbohrer. Und der ist in der Tat, wenn man den erstmal drin hat in einer solchen Kultur, dann wird dort die Ernte sehr stark geschädigt. Ja, und was hat man den Landwirten jetzt zur Auflage gemacht? Man hat gesagt, so, ihr müsst jetzt wieder in Fruchtfolge gehen. Ihr dürft nicht immer nur 3, 4, 5 Jahre hintereinander Mais anbauen. Wir haben als Naturschützer gar nichts gegen Mais einzuwenden. Was Probleme schafft, das ist, wenn eben nur Mais, Mais und wieder Mais kommt. Also das ist diese Monokultur ohne weitere Abwechslung und Fruchtfolge.
Eines mag sie gar nicht, wenn der Naturschutz benutzt wird, vorgeschoben wird, um Bauprojekte zu blockieren. Wo denn überall? Ich denke da mal an Dresden als erstes.
Waldschlösschen, Brücke, kleine Hufeisennase. Das ist eine Fledermausart. Ja, in der Tat, es gab ja Bürgerinitiativen, die diese Waldschlösschenbrücke nicht wollten. Und irgendwann im Verfahren ist man dann drauf gekommen und hat diese kleine Hufeisennase dann, ich sag mal, quasi aus dem Hut gezaubert. In der Tat, es sind dort im Verfahren Fehler gemacht worden. Es ist ja wichtig, dass man den Naturschutz bei so komplexen Projekten frühzeitig mit einbindet. Dann lässt sich auch ganz viel steuern und lassen sich auch Beeinträchtigungen vermeiden. Nur in solchen Fällen, und ich sage mal Stuttgarter Hauptbahnhof, Stuttgart 21, der Juchtenkäfer oder Eremit ist ja ein weiteres Beispiel für eine solche Art. Was mich wirklich wütend und zornig macht, ist, wenn man solche Arten quasi, ich sag mal, vors Rohr schiebt. Denn sowohl bei der Waldschlösschenbrücke als auch bei Stuttgart 21, seien wir mal ganz ehrlich, es geht hier doch nicht um den Naturschutz und nicht um diese Arten. Es geht um Großprojekte, die in der Bevölkerung nicht akzeptiert sind, wo man den Menschen versäumt hat, zu erklären, warum brauchen wir dieses Projekt, warum muss es denn so viel kosten? Ja, und dann wird häufig eben der Naturschutz hier instrumentalisiert. Das ist nicht ehrlich und das führt häufig eben leider auch zu einer Diskreditierung von dem eigentlichen Anliegen.
Dann müssten Sie ja mit verschiedenen Organisationen auch über Kreuz liegen. BUND oder Robin Wood, das sind ja Organisationen, die sich speziell für den Erhalt von solchen Tierarten dann auch einsetzen und da mitmachen.
Nein, über Kreuz liegen tun wir da gar nicht. Ich denke mal, auch die großen bundesweit tätigen Naturschutzverbände stehen in einem Spannungsverhältnis zwischen der übergeordneten Bundesebene, wo man ja sehr auch hinter der Energiewende zum Beispiel steht, und dann eben den örtlichen Verbänden und Gruppen, die sich dann eben häufig gegen solche Projekte wenden. Nur es ist eben wichtig, dass wir dabei auch ehrlich bleiben und sagen so, worum geht es denn jetzt wirklich? Geht es tatsächlich um den Naturschutz? Oder geht es uns hier um ganz andere Dinge, nämlich denen, dass wir uns hier nicht genügend beteiligt gefühlt haben?
Da müssen Sie als Behörde natürlich auch deutliche Worte finden, ja, denn Sie sind ja irgendwann da auch im Spiel. Machen Sie das auch?
Wir sind als Bundesbehörde dort nur sehr selten im Spiel, nur wenn es wirklich um große Bundesprojekte geht, aber wir schalten uns da schon ein. Und man muss eben auch sagen, es wird ja dann wiederum von anderer Seite her von bestimmten Entscheidungsträgern auch gleich gefordert. Und deshalb sind diese Argumentationen auch häufig kontraproduktiv. Ja, dann setzen wir den Naturschutz mal schnell aus und sagen, hier, er braucht nicht mehr beachtet zu werden in den Verfahren. Vor allem aber lässt der Naturschutz eigentlich immer eine Hintertür. Im europäischen Recht, gerade wenn es um solche Arten wie Fledermäuse geht oder bei Windkraft, der Rotmilan ist ja auch eine Art, die hier schon zu viel Flügelschlägen geführt hat in Baden-Württemberg. Solche Arten sind keine Verhinderer. Man muss nur nachweisen, man hat sorgfältig geprüft, geschaut, und dann kommt es irgendwann zum Schwur. Gibt es überwiegende Belange des Gemeinwohls, die hier vorgehen, und die Energiewende, der Klimaschutz ist ein solcher wichtiger Belang, oder aber des Naturschutzes. Es muss nachgewiesen werden, es gibt tatsächlich keine sinnvolle und zumutbare Alternative. Und wenn das der Fall ist, dann kann ein solches Vorhaben trotz Naturschutz auch umgesetzt, auch realisiert werden. Nur die Voraussetzung ist, man muss von vornherein sorgfältig gearbeitet haben. Und das ist eben häufig der Punkt.
Lassen wir uns jetzt mal über Flüsse sprechen. Wir haben es eingangs der Sendung schon angetippt. 2002 das Jahrhundert Hochwasser, jetzt im Mai, Juni wieder Hochwasser und wieder verheerend für viele Anwohner. Und da frage ich mich, ist eigentlich nichts passiert seit dem ersten Jahrhundert Hochwasser?
Es ist viel zu wenig passiert, Frau Zundel, denn ich selber habe einmal jetzt nach den großen Hochwasserereignissen mir die alten Papiere von 2002 herausgezogen. Es gab seinerzeit ein 5-Punkte-Programm der Bundesregierung zum vorsorgenden Hochwasserschutz. Erster Punkt darin, den Flüssen wieder mehr Raum geben. Und das ist auch in der Tat die Krux. Wir haben mittlerweile 2/3 unserer Flussauen ausgedeicht. Die Flüsse sind begradigt worden. Dadurch sind die Flussläufe stärker verkürzt worden. Das Wasser fließt dadurch sehr viel schneller ab und hat sehr viel weniger Raum, um sich dabei auszubreiten. Und dadurch kommt es natürlich stärker zu solchen Überflutungen, die nicht nur der Klimawandel, der hier eine Rolle spielt, dem zu verdanken sind, sondern sie sind in der Tat zu einem großen Teil menschengemacht. Und wenn wir jetzt nochmal zu dieser Forderung von 2002 zurückkommen, den Flüssen mehr Raum geben. Wir wissen, in den letzten 15 Jahren hat sich die Auenfläche, also die Überflutungsfläche, die den Flüssen zur Verfügung steht, steht gerade einmal um knapp 1% vergrößert. Das ist viel zu langsam und viel zu wenig.
Stimmt, die Baumaßnahmen. Wir haben hier ja auch am Neckar haben wir ja auch verschiedene Projekte, wo die Ufer wieder renaturiert werden. Das dauert alles ewig, ehe das losgeht, ehe das dann fertig ist, ehe das intakt ist. Fehlt da das Geld oder warum dauert das so lange?
Es fehlt natürlich zum Teil auch in der Tat am Willen, solche Projekte auch umzusetzen. Wir brauchen natürlich technische Hochwasserschutzmaßnahmen dort, wo Siedlungen sich befinden, wo Menschen gefährdet sind. Das ist ohne Frage der Punkt. Aber dadurch müssen wir natürlich in der Landschaft draußen den Flüssen auch wieder mehr Raum geben. Das heißt, wir müssen Rückhalteräume schaffen, die wieder frei vom Wasser durchströmt werden. Die Verfahren, die dahinter stehen, sind in der Tat komplex. Es ist natürlich auch hier wieder wichtig, die Menschen mit ins Boot zu holen, sie zu informieren und zu sagen, hier, woran liegt es? Es macht in der Landschaft zum Teil auch Probleme, an die Grundstücke zu kommen. Das sind aber eigentlich eingespielte Planungsprozesse, die wir haben. Wenn man hier konsequenter herangehen würde, dann könnte das schon deutlich schneller und mit deutlich größeren Fortschritten vorangehen.
Ich könnte mir vorstellen, das ist auch ein Problem, weil wir ja Gewerbegebiete nah an Flüssen haben. Wir haben Wohngebiete zu nah an Flüssen. Da müssen ja Leute auf ihr Haus verzichten oder auf ihre Firma.
Nun, es wurden ja seinerzeit nach dem großen Hochwasser von 2002 auch rechtliche Regelungen getroffen, die ein solches Bauverbot in Überschwemmungsgebieten betreffen. Ich betone nochmals, dort, wo wir bestehende Siedlungen haben, wo Menschen wohnen, dort werden wir um Hochwasserschutzwände und solche technischen Maßnahmen auch weiter nicht umhinkommen. Aber es geht eigentlich nicht an, dass wir wissen, hier ist ein Überschwemmungsgebiet und hier kann weiterhin gebaut werden. Es gibt zwar seit 11 Jahren die entsprechenden gesetzlichen Regelungen. Es gibt aber noch viel zu viele Ausnahmen und es gab auch seinerzeit schon Baugebiete, die damals ja schon ausgewiesen waren. Will heißen, die Umsetzung dieses Bauverbotes an Gewässern, die wir ja tatsächlich haben, die müsste rechtlich gesehen noch viel konsequenter und auch strenger umgesetzt werden.
Heftigere Unwetter, stärkere Regenfälle, extremere Sommer und Winter. Beate Jessel vom Was spüren wir denn jetzt konkret bei uns in Deutschland vom Klimawandel?
Dieser Sommer war ein relativ normaler Sommer. Es war ja zunächst sogar bis ins weite Frühjahr hinein relativ kühl. Ich meine auch hier in Baden-Württemberg, zumindest bei uns in Nordrhein-Westfalen, ist der Schnee sehr lange liegen geblieben, was erstaunlich ist für das Rheingebiet. Nur genau das ist ja der Unterschied zwischen Wetter und Klima. Genauso wie man sagt, eine Fliege macht noch keinen Sommer, macht ein Sommer noch kein Klima. Wir müssen hier die langfristige Entwicklung beachten und beobachten. Und da wissen wir in der Tat in den letzten 10 Jahren, dass es nicht nur eine Häufung von sogenannten Starkregenereignissen gibt. Es ändert sich weniger die Niederschlagsmenge, aber es ändert sich die Niederschlagsverteilung über die Jahreszeiten hinweg. Es kommt stärker zu Starkregenereignissen. Ja, und in der Tat über die letzten Jahre hinweg gesehen, die Zahl der besonders heißen Sommer hat schon deutlich zugenommen.
Inwiefern wirkt sich das jetzt auf die Natur auf die Landschaft, auf die Tiere?
Nun, wir müssen sehen, der Klimawandel ist eine Entwicklung, die voranschreitet, die als solche nicht mehr aufzuhalten ist. Wir wissen, dieses sogenannte von der Politik gesetzte 2-Grad-Ziel, das scheint illusorisch. Wir wissen, dass viele Tier- und Pflanzenarten in Bedrängnis kommen werden. Das sind insbesondere solche, die keine Ausweichmöglichkeiten haben, zum Beispiel Arten im Gebirge, wo sich die Vegetationsgrenzen weiter nach oben verschieben. Da ist dann irgendwann einmal Schluss, selbst für Arten wie den Steinbock oder die Gämse, da wird es schwierig. Es ist aber auch wichtig, dass in der Fläche die Landnutzung entsprechend nachhaltig ist, damit eben große Agrarlandschaften, große Monokulturen kein unüberwindbares Hindernis darstellen, sondern gleichfalls durchquert werden können.
Was kann denn jeder Einzelne von uns tun, damit jetzt diese eine Pflanze, dieser eine Baum gerettet wird? Halt nicht mehr Skifahren gehen in die Berge oder es ist so, ich fühle mich als einzelne Person so machtlos.
Also wenn Sie sagen, nicht mehr Skifahren gehen in die Berge, ich bin eigentlich gegen einen Naturschutz, der mit Verboten operiert und immer nur mit dem erhobenen Zeigefinger sagt. Denn nochmal, für viele Menschen bedeutet Natur und Landschaft ja doch etwas sehr Positives für das Wohlbefinden. Und Naturschutz darf Spaß machen und sollte auch Spaß machen. Und ein Dreh- und Angelpunkt ist zum Beispiel unser Fleischkonsum, ob es uns passt oder nicht. Wir haben weltweit etwa 5 Milliarden Hektar an Landwirtschaft landwirtschaftlicher Nutzfläche, die zur Verfügung stehen. Davon sind 70% schon als Weide genutzt. Und von den restlichen 30% ist der ganz überwiegende Teil wird genutzt für den Futtermittelanbau. Das ist 1 Milliarde Hektar weltweit. Und wir sollten uns darüber im Klaren sein, die Rinder, die Schweine, das Geflügel, das wir hier essen, das Fleisch, wird zwar eventuell hier erzeugt, ist ja auch schon wieder ein schreckliches Wort für Tierhaltung, aber die Futtermittel für diese Tiere, die kommen ganz maßgeblich von außerhalb. Ich muss bekennen, ich bin selber auch kein Vegetarier. Ich gönne mir ab und zu auch mal ein gutes Stück Fleisch, aber ich schaue genau hin, wo kommt es her? Kommt es aus heimischer Produktion und achte auf solche Dinge.
SWR1 Leute heute Vormittag mit der Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, Beate Jessel, die übrigens aus Stuttgart kommt. In Cannstatt sind Sie ja geboren. Haben Sie noch so Heimatverbindungen hier nach Baden-Württemberg?
Stuttgart steht bei mir in allen Unterlagen. Man muss eher seinen Geburtsort immer angeben. Ich bin dort im Krankenhaus zur Welt gekommen.
Ach so.
Bin aber geborene Fellbecherin oder aufgewachsene Fellbecherin und habe noch Familie hier in Waiblingen. Also von daher durchaus auch ein paar Verbindungen ins Ländle noch.
Natur ist ja für viele Menschen wie so ein Stück Heimat. Wie ist das für Sie?
Nun, mir ist es persönlich auch sehr wichtig, dass ich die Möglichkeit habe, den Wandel der Jahreszeiten mitzubekommen. Das ist ja wunderschön, wenn sich im Frühjahr so die ersten Buschwindröschen und andere zeigen. Dann sprießt das Laub, der Wald wird dunkel im Sommer, bis dann die Herbstfärbung eintritt und im Winter ist wieder eine Veränderung da. Mir ist es sehr wichtig, zu jeder Jahreszeit draußen zu sein und zu erleben, wie verändert sich das. Das gehört für mich zum Wohlbefinden dazu.
Was ist Ihnen lieber, das Wilde oder das Geplante, weil Sie ja von Haus aus, aus Ihrer Ausbildung her Landschaftsplanerin sind.
Da könnte man auch viel dazu sagen. Landschaft kann man nämlich nicht planen. Wir können eigentlich nur sinnvolle Rahmenbedingungen setzen und sollten dann schauen, was sich entwickelt. Nun, ich bezeichne mich selber als Wildnisfan und Kulturlandschaftsfreak. Das schließt sich nämlich beides durchaus nicht aus. Ich mag Bereiche, in denen die Natur Natur sein darf. Ich schätze aber auch schöne Kulturlandschaften, an denen man Geschichte ablesen kann. Denn Landschaftsentwicklung, wenn wir hier in Baden-Württemberg schauen, im Kraichgau, in der Hohenlohe, in der Schwäbischen Alb. Das sind ja ganz unterschiedliche Kulturlandschaften. Sowas ist für mich auch ein Teil unserer Kultur und ein Teil unserer Geschichte, den wir uns auch bewahren sollten.
Jetzt würde mich mal interessieren, wie Ihr Garten aussieht. Ist der wild oder ist der ordentlich strukturiert?
Ich habe ihn umgebuddelt. Ich wohne in einem sehr schönen renovierten Fachwerkhaus. Ich habe keinen sehr großen Garten, aber es war vorne ein ordentlicher Vorgarten. Das waren zwei Rasenstücke, die durch eine Hainbuchenhecke eingerahmt sind. Die Hecke habe ich belassen. Die passt ja auch sehr gut zum Charakter eines solchen Hauses. Aber innen drin den Rasen habe ich zumindest zur Hälfte umgegraben, mit Wildstauden bepflanzt, sodass zu jeder Jahreszeit etwas blüht. Wichtig ist mir, es ist als Bienenweide wichtig, auch gerade jetzt in den Herbst ganz weit hinein. Und es ist wichtig, dass zu jeder Jahreszeit etwas da ist, was auch das Auge erfreut.
Ja, der Trend ist ja gerade angesagt, dass man guckt, dass Bienen wieder angelockt werden durch die Gärten, durch die Privatgärten und auch in den Städten. Unser Ministerpräsident hat ja einen eigenen Bienenstock, nicht?
Wir auch als Amt. Wir haben bei uns auf dem Gelände auch einen Bienenstock im Übrigen. Wir haben auch eine sehr engagierte Mitarbeiterin, die Imkerin ist. Und wir sind mittlerweile Mitglied in einem Netzwerk, wo sogenannte Bienenstockwagen betrieben werden. Das heißt, wir haben eine solche Waage dort eingerichtet. Sie übermittelt im 5-Minuten-Takt an ein bundesweites Netzwerk Daten, wie viel Pollen unsere Bienen sammeln. Mir wäre es aber wichtig, wir haben häufig nur die Honigbiene im Visier. Wir haben in Deutschland an die 600 verschiedene Wildbienenarten. Die Hummel gehört dazu, aber noch ganz, ganz viele weitere Arten, die auch eine ganz wichtige Rolle im Ökosystem und als Bestäuber hierbei wahrnehmen.
SWR1 Leute, der Radiotalk. Werktags von 10 bis 12 in SWR1.